Nachdenkseiten. Die kritische Website. Atomausstieg, Betrug des Jahrhunderts mit Ansage. Von Jens Berger. Nächste Woche soll der Abschlussbericht der sogenannten Atomkommission vorgestellt werden. Wie üblich kursieren jedoch bereits Tage zuvor die wichtigsten Details in den Medien. Und diese Details sollten sämtliche Alarmglocken schrillen lassen. Wenn der Kompromiss der Atomkommission gesetzt wird, und daran besteht kaum ein Zweifel, werden nicht die Atomkonzerne, sondern die Steuerzahler den Großteil der Kosten für den Atomausstieg tragen. Und bereits in dieser weit verbreiteten Formulierung steckt ein elementarer Denkfehler. Die nun anfallenden Kosten sind nicht durch den Ausstieg, sondern durch den Einstieg und den jahrzehntelangen Betrieb entstanden und wurden, was stets verschwiegen wird, schon längst vom Steuerzahler und vom Stromkunden, also von uns, über die Stromrechnung bezahlt. Nun werden wir also doppelt und dreifach zur Kasse gebeten. Und um wie viel Geld geht es? Um rund 70 Milliarden Euro. Dies entspricht in der Summe der maximalen Haftung des deutschen Steuerzahlers für die griechischen Staatsschulden. Große Probleme scheinen die Medien mit diesem Jahrhundertbetrug jedoch nicht zu haben. Immerhin kämen die Versorger ansonsten in arge Bedrängnis und das geht natürlich gar nicht. Zu den hartnäckigsten Mythen der Atomkraft gehört die Mär vom billigen Atomstrom. Atomstrom ist nicht billig und war es auch noch nie. Bis heute gibt es kein einziges Atomkraftwerk, das ohne massive staatliche Subventionen in einem Umfeld des freien Wettbewerbs am Strommarkt gebaut wurde. Atomstrom ist nun einmal nicht nur ökologisch, sondern auch, vor allem ökonomisch, eine einzige Katastrophe. Vereinfacht kann man sagen, dass ein Atomkraftwerk in der Planungs- und Bauphase extrem teuer ist, sich dann dank vergleichsweise geringer Brennstoffkosten preiswert betreiben lässt und dann am Ende seiner Laufzeit noch einmal extrem teuer wird. Nämlich dann, wenn Kraftwerk und Meiler zurückgebaut werden und sämtliche strahlenden Überreste entsorgt werden müssen. Wie kommt es dann, dass sich ein Atomkraftwerk für den Betreiber dennoch rechnen kann? Wie rechnet sich Atomkraft? Ganz einfach. Das gelingt nur, wenn man einen großen Teil der Kosten nicht selbst trägt, sondern an den Staat und die Stromkunden auslagert. So haben die Betreiber bereits in der Planungs- und Bauphase massive Hilfe vom Staat bekommen. Der Staat trug die Forschungskosten, er gab Investitionszuschüsse, Steuerprivilegien und vieles andere mehr. Und wenn ein Kraftwerk erst einmal abgeschrieben ist, mutiert es für den Betreiber zu einem reinen Goldesel. Man produziert den Strom für rund 2 Cent pro Kilowattstunde und verkauft ihn für etwas mehr als das Doppelte an der Strombörse. Bei einem typischen Atomkraftwerk macht das rund 1 Million Euro Gewinn. Nicht pro Jahr, nicht pro Monat, sondern pro Tag. Obwohl die Strombranche in Sachen Lobbyismus sicher von Brüssel über Berlin bis ins kleinste Rathaus auf dem Lande die besten Kontakte pflegt, ist diese Lizenz, Geld zu drucken, jedoch sehr wohl an Bedingungen geknüpft. Teil des Deals zwischen dem Staat und den Stromkonzernen ist es, dass die Konzerne dafür die Kosten für den Rückbau und die Entsorgung bezahlen. Dafür mussten sie über die Jahrzehnte hinweg milliardenschwere Rückstellungen bilden und die Renditen aus diesen Rückstellungen waren zudem steuerfrei. Nun tun die Stromkonzerne so, als seien sie die Opfer einer wankelmütigen Politik, die heute hü, morgen hot die Laufzeitverlängerungen rückabwickelt und ihnen damit das Genick gebrochen hat. Was für ein Unsinn! Der Großteil der vom Atomausstieg betroffenen Kraftwerke hatte seinen Spatenstich in den frühen 1970ern. Nach üblicher Abschreibungspraxis sind diese Kraftwerke längst abgeschrieben. Selbst die jüngsten deutschen Atomkraftwerke haben nach dem Atommoratorium nach Fukushima noch Restlaufzeiten, die weit über den Abschreibungszeitraum hinausreichen. Oder, um es kurz und knapp zu sagen, alle deutschen Atomkraftwerke haben das Geld, das für ihren Abriss nötig ist, längst reingeholt und es gibt keinen Grund, warum der Staat nur einen einzigen Cent an Steuergeldern für den Rückbau und die Entsorgung der Atomkraftwerke zahlen sollte. Verbranntes Geld? Doch die großen Strommonopolisten der Vergangenheit geben sich heute als kleine mittelständische Unternehmen aus, die durch die Energiewende am Rande des Konkurses stehen. Im Kern steckt darin sogar ein Stück Wahrheit. Seit der Kohlemagnat Hugo Stinnes 1902 mit Gleichgesinnten die RWE übernahm, tanzte die Politik stets nach der Pfeife der Strommonopolisten. Weder die RWE noch E.ON hätten sich vorstellen können, dass die Politik es mit dieser verdammten Energiewende ernst meint. Daher haben die großen Monopolisten sogar noch nach dem ersten Atomausstieg unter Rot-Grün voll auf zentrale Kohle-Großkraftwerke gesetzt und die regenerative Energie komplett ignoriert. Heute verdient man jedoch das große Geld mit grünem Strom und selbst die staatlich subventionierten Kohlemeiler verdienen kaum noch Geld. RWE, E.ON und Co. haben im letzten Jahrzehnt sehr viel Kohle verbrannt, auch im übertragenen Sinne. 2008 hatte E.ON noch eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden Euro und zählte damit zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Heute müsste man nur noch 16,8 Milliarden Euro aufbringen, um sämtliche Aktien des Unternehmens zum Tageskurs zu kaufen. Die Bundesregierung schätzt die Kosten für die Abwicklung der Atomkraftwerke auf 47,5 Milliarden Euro. Die Reserven, die die vier Atomstromkonzerne RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall offiziell in ihren Büchern für den Rückbau zurückgestellt haben, beträgt 38,3 Milliarden Euro. Demnach gäbe es eine Lücke von fast 10 Milliarden Euro. Sehr viel Geld, aber keine Katastrophe, da die Stromkonzerne ja immer noch profitabel sind und der Zeitraum für den Rückbau sehr, sehr lang ist. Doch wer nun denkt, die Stromkonzerne würden sich freiwillig vom Staat ihre schönen Reserven wegnehmen lassen, der täuscht sich. Das Milliardengeschenk für die Atomkonzerne. Der faire Kompromiss der Atomkommission, die unter der Leitung von Jürgen Trittin, Ole von Beust und Matthias Platzeck steht, sieht Folgendes vor. Die Stromkonzerne bezahlen den Abriss der Atomkraftwerke und die Verpackung und den Transport der Trümmer und Überreste aus eigener Tasche. Die Kosten dafür kalkuliert die Kommission großzügig mit 30 Milliarden Euro. Die Zwischen- und Endlagerung wird hingegen von einem gemeinsamen Fonds bezahlt, in dem die Stromkonzerne maximal 18 Milliarden Euro einzahlen. Der Rest kommt dann vom Staat, macht zusammen maximal 48 Milliarden Euro für die Stromkonzerne. Das klingt viel, ist es aber nicht. Denn die Sache hat einen entscheidenden Haken. Es gibt überhaupt kein Endlager für Atommüll und noch nicht einmal die Suche wurde bislang gestartet. Experten gehen daher davon aus, dass die Endlagerung erst zwischen 2095 und 2170 oder später stattfinden kann. Und die Kosten? Michael Müller, SPD, Chef der Endlagersuchkommission, schätzt die Summe momentan auf 50 bis 70 Milliarden Euro. Und wer sich die Kostenexplosion für vergleichbare Projekte, Schacht Konrad Asse, anschaut, ahnt bereits, dass dies noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Den Stromkonzernen kann das egal sein. Ihr Beitrag ist auf maximal 18 Milliarden Euro begrenzt. Und das, obwohl sie das Geld für Rückbau, man muss es immer wieder betonen, bereits mehrfach über den Strompreis von den Stromkunden bezahlt bekommen haben. Das Geld ist nicht weg, mein Freund. Es hat nur ein anderer. Aber wohin ist denn bitte das viele Geld? Schauen wir uns dafür doch einmal die Geschäftsberichte der Stromkonzerne der letzten Jahre an. In den letzten 10 Jahren hat RWE seinen Aktionären insgesamt 16,8 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. 5,8 Milliarden Euro davon alleine in der Periode nach Fukushima, also in einer Zeit, in der vollkommen klar war, dass auf den Konzern in Bälde hohe Zahlungen zukommen. RWE ist an der Börse übrigens momentan 6,15 Milliarden Euro wert. Eine Zwangsverstaatlichung ist also nicht nur rechtlich problematisch, sondern auch ökonomisch fragwürdig. Noch schlimmer sieht es bei E.ON aus. E.ON hat in den letzten 10 Jahren 26,6 Milliarden Euro Dividenden ausgeschüttet. 9,2 Milliarden Euro davon nach Fukushima. Der Konzern ist heute noch 16,8 Milliarden Euro wert. Fast das ganze schöne Geld, mit dem die Stromkunden eigentlich den Rückbau der Atomkraftwerke finanzieren sollten, ist also heute im Besitz der Aktionäre. Und wer sind die Aktionäre? Bei beiden Konzernen sind die größten Einzelaktionäre Fonds und Vermögensverwaltungsgesellschaften aus den USA und London. BlackRock, Vanguard, State Street, Modrian, die Schweizer UBS und der norwegische Staatsfonds. Na toll! Wir sind Zeitzeugen eines Jahrhundertbetrugs. Wir und unsere Kinder werden die zweite Rechnung für die Atomkraft, nicht für den Atomausstieg, nun zeitversetzt präsentiert bekommen, während die Gelder aus der ersten Rechnung, die wir schon längst beglichen haben, im Casino der Weltfinanzmärkte weitergereicht werden. Die aktuellen und ehemaligen Topmanager der Konzerne haben ihren Judaslohn kassiert. Die Politik findet das alles alternativlos und die Medien sitzen wie stets wie die berühmten drei Affen vor ihren Rechnern und sehen, hören und sagen nichts. Frei nach Max Liebermann. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.